Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 17. Mai. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und auch, dass ich wieder da bin. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Es war sehr schön und vor allem war es sehr schön, dass ich ganz entspannt Urlaub machen konnte und genau wusste, der Luca, der ist hier für euch da und schmeißt den Podcast. Ich habe gerne die beiden Folgen gehört und für alle, die Luca schon vermissen, den hört ihr auch heute in der Folge nochmal. Luca hat nämlich eine ganz besondere Reise gemacht, davon erzählt er später mehr. Wir fangen aber an mit einem anderen Thema und zwar gab es vor einiger Zeit einen Machetenangriff am Hauptbahnhof hier in Castrop-Rauxel und ich bin ehrlich mit euch, ich habe mich am Hauptbahnhof auch noch nie so besonders wohl gefühlt, gerade abends nicht und deswegen hat die Polizei vor einiger Zeit gesagt, okay, wir zeigen da jetzt mehr Präsenz, wir sind vor Ort und ob das geklappt hat, das hören wir gleich nach den Kurznachrichten. Totgesagte leben länger. Im April hat der Hof Menken einen Hofladen in der Altstadt eröffnet, am Biesenkamp. Da gibt es Spargel, Erdbeeren, Fleisch, aber auch abgepackte Sachen. Die Straße, die wurde vorher mehrfach für tot erklärt. Familie Menken, die ist aber richtig zufrieden mit der Lage. Der Laden soll eigentlich nur bis Ende Juni bleiben, so als eine Art Pop-up-Store. Es gibt aber wahrscheinlich Gespräche mit dem Vermieter und zumindest der Hof Menken kann es sich vorstellen, dauerhaft in der Altstadt zu bleiben. Ganz sicher ist es noch nicht, aber zumindest eine gute Nachricht für den Biesenkamp. Menschenkette geplant. Am 26. Mai ruft das Bündnis für Demokratie in Castrop-Rauxel zu einer neuen Aktion auf. Unter dem Motto »Wir sind die Brandmauer« soll eine Menschenkette die Altstadt durchziehen und ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie setzen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr auf dem Marktplatz mit der Verlesung des Castropper Brandmauerversprechens. Ziel ist es, etwa 1.100 Menschen zusammenzusammeln. Die Aktion ist ja quasi die Nachfolge der großen Demonstration gegen Rechtsextremismus im Januar, bei der 1.500 Menschen teilgenommen haben. Verdacht auf illegales Rennen. In Castrop-Rauxel kam es am frühen Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall, ganz in der Nähe vom Mediamarkt. Zwei junge Leute wurden leicht verletzt, ein 19-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto und rammte einen Laternenmast. Die Polizei vermutet dahinter ein illegales Rennen, da auch ein zweites Fahrzeug beteiligt gewesen sein soll. Beide Autos und die Führerscheine der Fahrer wurden sichergestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Ermittlungen laufen. In Castrop-Rauxel gab es vor ein paar Wochen einen Angriff am Hauptbahnhof. Ein junger Mann wurde mit einer Machete attackiert. Und das war ja so ein bisschen, ich glaube, die Spitze des Eisbergs von einer langen Reihe von Vorfällen, die wir in den vergangenen Monaten hatten. Immer am Hauptbahnhof. Und ich hatte es gerade schon am Anfang gesagt, ich fühle mich da auch nicht so besonders sicher. Fabian, du fährst ja auch manchmal beim Hauptbahnhof. Bist du da jetzt gerne? Sagst du, das ist schon ein schöner Platz da?
Ich glaube, kein Castrop-Rauxler würde sagen, dass es sein Lieblingsplatz ist in der Stadt. Ist ein Hauptbahnhof aber, glaube ich, selten, Nora. Und
ich muss aber sagen, beim Café da, die Croissants, die sind großartig.
Das ist schon mal gut. Ist ja auch ein großer Pluspunkt. Also da ist ja keine Kette, sondern wir haben da ja zum Glück etwas ganz Eigenständiges mit dem Cappuccino. Und ich habe schon von vielen Stellen gehört, dass es gut ist. Aber ich glaube, ein Hauptbahnhof ist an sich natürlich eine viel benutzte Pendlerroute und da sind viele verschiedene Leute, die dann auch teilweise wieder schnell weg sind. Kann aber natürlich auch zu einem Treffpunkt für manche Menschen werden, denen man jetzt nicht so gerne begegnet.
Das hast du sehr nett gesagt. Nach dem Angriff mit der Machete hat die Polizei gesagt, wir zeigen hier jetzt mehr Präsenz, so geht das nicht. Und tatsächlich war, ich glaube, am Tag nach dem Angriff war ich da und habe mich schon gewundert, warum steht da ein Mannschaftswagen? Ich hatte das nicht mitbekommen mit der Meldung, ich hatte nämlich frei. Und ja, jetzt ist ein paar Wochen ins Land gegangen und wir haben uns mal gefragt, okay, hat das überhaupt was gebracht? Was sagt denn die Polizei dazu?
Genau, wir haben ja direkt nach den Vorfällen und als die Polizei angekündigt hat, dass sie die Präsenz erhöhen will, haben wir uns einfach mal auf eigene Faust bei den Anwohnern und Anliegern, dort sind ja auch Geschäfte, vorstellig gemacht und mal gefragt, wie ist denn so die Situation? nicht jeder wollte da unbedingt auch mit seinem Namen antworten. Die Tendenz war aber, ja, hier ist es gerade am Abend schon schlimm. Manche sind auch sehr konkret geworden, haben gesagt, hier werden Drogen verkauft und in Gebäuden oder in Gemäuern versteckt, an so Schiefernplatten und haben uns das auch gezeigt. Und das halt generell, ja, abends da gerne mal ein Treffpunkt für Leute ist, denen man vielleicht nicht so begegnen will, an denen man nicht vorbeilaufen will, obwohl das ja auch immer so ein bisschen, ja, vorgeschoben ist und vielleicht, ne, sonst wird ja jede Woche da was passieren, so ist es ja auch nicht. Es ist nun mal aber was passiert und es ist auch letztes Jahr ein Vorfall mit einer Eisenstange passiert, den wir auch auf Video gesehen haben und die Massenschlägerei an der Wartburgstraße ist auch nicht so weit weg gewesen, dass die Polizei dann gesagt hat, komm, wir gucken uns das mal an. Das Ergebnis ist eigentlich nichtssagend, denn richtig was festgestellt, das hat uns Ramona Hörst, die Sprecherin der Polizei, gesagt, haben sie jetzt nicht. Das kollidiert natürlich so ein bisschen mit den Aussagen der Anwohner, die dann sagen, boah, gerade abends ist hier wirklich Drogentreffpunkt. Also entweder haben unsere Berichterstattung alle gelesen, die dort verkehren und ja Straftaten begehen, sag ich's mal. Oder es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man manchmal denkt.
Naja, ich glaube jetzt auch eher, dass wenn die Polizei da steht mit ihrem Mannschaftswagen und zwei über den Platz gehen und gucken, wer Drogen verkauft. Da wird jetzt schwierig für die beiden, da wen zu finden. Also ich glaube, allein dadurch, dass die Polizei halt die ganze Zeit da war, ist halt nichts passiert, ne? Weil ich meine, die meisten, ich würde jetzt da den Anwohnern eher recht geben, die meisten Sachen oder Delikte, die da passieren, sind wahrscheinlich so kleinere Drogendelikte, Rumdealerei, vielleicht irgendwie ein besoffenes Rumschreien oder so. Aber das sind ja alles Sachen, die machen die Leute nicht mehr, sobald die auch nur die Polizei irgendwie von hinten sehen. Deswegen, ich glaube, kann man jetzt nicht darauf schließen, dass es gar nichts passiert ist. Was sagen denn die Anwohner und Anlieger? Wie war für die jetzt die Zeit?
Ja, wir haben natürlich nochmal nachgefragt und in letzter Zeit ist tatsächlich nichts vorgefallen. Wir haben dann natürlich auch so ein bisschen auch mal ein anderes Stimmungsbild bekommen. Die dort ansässige Fahrschule, der Fahrlehrer sagt, er ist seit 20 Jahren dort, meist tagsüber. Und hat da noch nie was erlebt, was jetzt auffällig sei. Er sagte, er hat keine Probleme, gibt aber auch zu, wenn er jetzt eine junge Frau wäre, wird er ungern vielleicht abends dort alleine langlaufen. Das kann ich so bezeugen. Ich laufe auch als mittelalter Mann dort nicht unbedingt so gerne lang. Man muss aber auch sagen, dass an so viel belebten Plätzen natürlich eher was passiert. Also es passiert viel auf der ganzen Welt, in ganz Deutschland, auch in Castrop-Rauxel. Man kriegt natürlich heutzutage viel mehr mit, weil alles auch direkt auf Facebook von irgendwelchen Leuten gesehen wird oder in sozialen Medien geteilt wird. Aber es ist natürlich eher an so stark frequentierten Plätzen, wie zum Beispiel auch in der Altstadt es häufiger Vorkommnisse gibt, wie in einer x-beliebigen Wohnsiedlung. In Dingen zum Beispiel ist, glaube ich, weniger was los, was Straftaten angeht, als in der Castrop-Rauxel Altstadt.
Bleibt die Polizei denn jetzt dauerhaft da weiter ganz konkret vor Ort? Wissen wir dazu schon was?
Jetzt nicht explizit am Hauptbahnhof. Natürlich will man weiterhin in der Stadt präsent sein. Das hat man, glaube ich, auch ganz gut geschafft im Zuge der Vorkommnisse aus dem vergangenen Jahr. Antiterroreinsatz, Massenschlägerei habe ich schon angesprochen. Man will aber diese Beratungsangebote, die man hat, die man auch ab und an hier in der Altstadt hat, weiter ausbauen. Nächste Woche zum Beispiel, das habe ich jetzt heute erfahren, will die Polizei am Globus in Castrop-Rauxel am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr das Gespräch mit Anwohnern suchen. Da geht es allerdings eher um Einbrüche, um gestiegene Einbruchzahlen, wie schützt man sich davor und dort will man aktiv mit den Leuten sprechen, was für Erfahrungen sie gemacht haben, wie man sich davor schützen kann. Heißt aber auch, die Polizei, die da vor Ort ist, kann man natürlich auch zu anderen Sachen ansprechen. Also jemand, der sich am Hauptbahnhof unsicher fühlt, der Erlebnisse gemacht hat, der ist auch herzlich eingeladen, dorthin zu kommen. Nächste Woche Mittwoch 10 bis 16 Uhr und das mit den Beamten zu besprechen.
Sehr gut, vielen Dank, Fabian. Jetzt würde ich noch einen ganz kleinen Exkurs machen. Wir haben nämlich gerade kurz bevor wir aufnehmen wollten, ist noch eine Nachricht hier reingeplätschert. Die ist auch sehr kurz, deswegen wollte ich jetzt nicht den ganzen Podcast-Plan umschmeißen. Aber ihr habt ja während meines Urlaubs hier in den vergangenen Wochen viel über CKÜ, Champions League, Public Viewing, Seven Cent Auftritt diskutiert. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, CKÜ und das Champions League Finale, in dem der BVB steht und viele Fans gibt es ja auch hier in Castrop-Rauxel, die fallen tatsächlich gleichzeitig. Und zwar mit dem Auftritt von 7 Cent. Und der ist ja normalerweise immer das bestbesuchte Highlight. Und jetzt gab es ganz viele Ideen. Okay, was machen wir dann? Tritt 7 Cent einen Tag später oder früher auf? Fangen die früher an und dann gehen alle, was ja irgendwie auch schade ist. Und jetzt gibt es eine brandheiße neue Nachricht dazu, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Fabian, möchtest du? Du hast die Ehre.
Genau, danke Nora. Wir haben jetzt erfahren, dass tatsächlich geprüft wird, ob es möglich ist, Public Viewing auf dem Marktplatz hier in der Castroper Altstadt zu zeigen. Der Hintergrund ist, dass Bubi Leuthold uns erklärt hat, haben wir vorher alles abgesprochen, auch schon bevor der BVB im Finale stand, ist nicht möglich, denn die Sicherheitsauflagen sind heutzutage einfach viel zu hoch. Hohe Sicherheitsauflagen hat man auch zum Beispiel beim Auftritt von DJ Mogwai, deswegen ist da ja auch mit Eintritt und auf 4000 Leute begrenzt. Und man überlegt jetzt, ob man dieses Konzept nicht auch in ähnlicher Form dann für den Samstag anwenden kann und mit einer Einlasskontrolle, vielleicht auch mit einem Eintritt, das wissen wir aktuell noch nicht, dann auf der Leinwand oder auf einem großen Bildschirm, wissen wir auch noch nicht, das Finale zeigen kann. Das wird natürlich heißen, dass der 7-Cent-Auftritt sich auch in irgendeiner Form verschieben muss. Offiziell war der von 19 bis 23 Uhr mit einer Pause geplant. Um 21 Uhr ist Anstoß im Wembley-Stadion, BVB gegen Real Madrid. Das heißt, vielleicht spielt 7 Cent dann ein bisschen früher. Die Entscheidung liegt jetzt aber bei der Stadt. Die Anträge seien eingereicht, bestätigte man uns von Veranstalterseite. Mal gucken, was wird.
Ja, ich bin gespannt. Es ist, wie gesagt, noch alles unklar. Also ihr dürft jetzt noch nicht quasi die Hände vom Hörer hier in die Höhe reißen. Aber ich denke, es ist ein gutes Zeichen. Wir sind mal beide optimistisch.
Ja, man muss es, glaube ich, lösen. Es wäre für alle die beste, also man muss was machen. Es kann nicht sein, dass 7 Cent dann spielt und der Marktplatz ist halb leer. Das kommt der Veranstaltung auch nicht, wird der Veranstaltung nicht gerecht aus meiner Sicht. Da muss eine Lösung gefunden werden. Und wenn es dann auch nur ist, 7 Cent spielt früher und danach gehen die Leute in die Kneipen oder zu Hause im Garten Fußball gucken. Das wäre das Mindeste, glaube ich, was man machen muss.
Wir sind gespannt und nächste Woche sprechen wir zwei dann bestimmt auch nochmal hier darüber, was wir alles für Castrop kocht über geplant haben. Denn wir haben da das eine oder andere für euch vorbereitet.
Sehr gut. Schönes langes Wochenende, Nora.
Heute, da darf ich euch etwas ganz Besonderes ans Herz legen. Unseren Werbepartner deinetorte.de. Dem Online-Shop, bei dem ihr die Torte für eure Party findet. Bei Deine Torte, da gibt es eine große Auswahl an handgefertigten Torten, die dann ganz sicher zu euch nach Hause geschickt werden. Es gibt viele unterschiedliche Motive, zum Beispiel eine Einhorntorte oder eine Torte mit Kinder-Bueno-Riegeln für alle Schokofans unter euch. Ihr könnt euch sogar aussuchen, ob ihr die Torte einstöckig oder doch lieber zweistöckig haben wollt. Was ich richtig cool finde, ist, dass man sich auch ein Foto auf eine Torte drucken lassen kann. Wir haben das auch direkt ausprobiert und uns eine Torte mit unserem Podcast-Logo bestellt. Die kam dann gut verpackt hier bei uns an in so einer richtig hübschen Kiste. Und das Bild auf der Torte, das sah wirklich richtig gut aus. Und es hat sogar noch besser geschmeckt. Ich war wirklich überrascht, wie lecker und cremig die Torte dann am Ende war, obwohl sie uns ja geschickt wurde. Ich habe das hier in der Redaktion hingestellt für die Kollegen und am Ende war dann tatsächlich ganz schnell gar nichts mehr übrig. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, so eine Fototorte mal zu verschenken, denn natürlich nicht mit dem Podcast-Logo, sondern mit einem schönen Moment, wie einem Urlaubsfoto oder einem besonders schönen Bild mit meiner Familie. Also, worauf wartet ihr noch? Macht eure nächste Feier unvergesslich und schaut vorbei bei deinetorte.de. Ob fruchtig, schokoladig oder was ganz Klassisches, bei deinetorte.de findet ihr wirklich für jeden Geschmack und jeden Anlass die perfekte Torte. Mit dem Code PODCAST5, also PODTCAS5, spart ihr 5% auf das gesamte Sortiment und macht eure nächste Feier zu etwas ganz Besonderem. Also schaut vorbei bei deinetorte.de. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schlemmen. Normalerweise, da stehen meine Kolleginnen und Kollegen hier mit mir im Podcast-Studio, weil wir schließlich aus Castrop-Rauxel über Castrop-Rauxel berichten. Aber heute ist das eine kleine Ausnahme. Mein Kollege Luca, den ihr hier die letzten zwei Wochen gehört habt, der ist im Moment in Berlin. Und zwar nicht einfach so, weil er da Urlaub macht, sondern er war tatsächlich für unsere Redaktion in Berlin und hat jemanden besucht, der sich in Berlin aufhält. Luca, wen hast du denn besucht?
Ich habe Michael Breimann besucht in Berlin und zwar nicht irgendwo, sondern im Bundestag, dort wo er arbeitet. Nicht jede Woche, aber in den Sitzungswochen, das sind ein bisschen über 20 Wochen im Jahr, die verbringt er tatsächlich in Berlin von montags morgens Dort setzt er sich dann in Castrop in den Zug bis freitagsabends, dann kommt er meistens wieder zurück. Aber die Tage in der Woche ist er dann in Berlin.
Und deswegen ist Luca uns heute übers Telefon zugeschaltet, weil du immer noch in Berlin bist. Du durftest ihn jetzt einen Tag lang begleiten. Wie war denn, also wie hat der Tag für dich dann angefangen? Und also für dich und Michael Breimann?
Ich kann es vielleicht gleich vorwegnehmen. Es war ein langer Tag. Ich bin morgens um 7:30 ungefähr hier aus dem Haus gegangen, war abends dann so um 9:30 wieder da. Also deutlich länger als 8 Stunden, auch deutlich länger als ein 10-12-Stunden-Tag. Vorweg, ich musste mich erstmal akkreditieren. Das kennt man als Journalist ein bisschen. Das muss man, ich kenne es vom Fußball ein bisschen, wenn ich zu Spielen gehe und darüber schreibe. Das ist immer alles relativ easy. Jetzt im Bundestag war das deutlich komplizierter, mit mehr Vorlauf verbunden. Man musste seinen Ausweis mitschicken. Diesen Akkreditierungsausweis, den habe ich dann morgens bekommen. Das hat ein bisschen gedauert und dann ging es für mich los. Dann ging es zu Michael Breimann ins Büro. Auf dem Weg dorthin ging es weiter ums Thema Sicherheit. Man wird nämlich jedes Mal, wenn man ins Büro reingeht und auch wenn man zwischen den einzelnen Häuserkomplexen des Bundestags wechselt, denn das sind eine ganze Menge, in die man so am Tag kommt, muss sich jedes Mal wieder durch so eine Sicherheitsschleuse. Man kennt das vom Flughafen, man muss seine Sachen abgeben. Ich konnte da meinen Akkreditierungsausweis einmal vorhalten. Dann musste ich ja alles abgeben, was ich in den Taschen hatte. Da wurde ich dort einmal durchleuchtet. Und erst dann ging es wirklich zu Michael Breimann.
Krass, ich wusste gar nicht, dass das so strenge Sicherheitsauflagen sind mittlerweile.
Also die Abgeordneten wie Michael Breimann eben, die kommen da ganz gut durch. Die kennen natürlich dann noch die Menschen, die dort sitzen. Ich war neu, deswegen hat es bei mir immer ein bisschen länger gedauert. Ich hatte zugleich auch ein bisschen Panik, weil bei der Akkreditierung stand dort, wenn ich meine Presseakkreditierung nicht direkt abends wieder abgebe, dann wird deutschlandweit gefahndet. Weil da gibt es natürlich viele Leute, die im Bundestag sind, die wichtig sind. Und durch diesen Ausweis kann man halt deutlich mehr Freiheiten dort genießen als Touristengruppen, die natürlich auch dort unterwegs waren, allerdings an vielen Türen, durch die ich dann konnte, dort davor bleiben mussten.
Wie ist es denn dann für euch weitergegangen? Also du hattest dann alles und dann seid ihr ins Büro gegangen. Was macht denn ein Bundestagsabgeordneter dann? Also wenn ich mir das überlege hier in der Redaktion, wir lesen erstmal die Mails, die so kamen, wir setzen uns zusammen, machen eine kleine Konferenz. Wie ist das im Bundestag gewesen?
Also da wird auch am Anfang morgen einmal der Tag durchgesprochen. Michael Breimann bekommt dann wie so einen kleinen Stundenplan, wie man es vielleicht aus der Schule oder du vielleicht bald ja in der Uni kennt. Der ist aber allerdings nicht so, dass der jeden Tag gleich ist oder im Wochenrhythmus gleich ist, sondern tatsächlich jeden Tag anders. Er sagte, er weiß montags nicht, was er donnerstags macht. Es kommen dann halt über den Tag verteilt irgendwie viele Termine rein. Es gibt Gespräche, es gibt Hintergrundgespräche, es gibt Ausschüsse. Er ist in 2 Ausschüssen. Er hatte auch an dem Tag einen Ausschuss für Inneres gleich morgens für 2 Stunden. An dem durfte ich nicht teilnehmen, weil da niemand von der Presse teilnehmen darf. Das heißt, wir haben uns am Anfang einmal kurz getrennt, nachdem wir uns morgens dann begrüßt haben. Dann war ich in der Anhörung, er war in dem Ausschuss. Danach haben wir uns zum Mittagessen wieder getroffen. Und nach dem Mittagessen hatte er dann 2 Gespräche, Hintergrundgespräche zu seinen Themen.
Und wie fandst du den Tag so an sich? Also war das so stressig, wie sich das jetzt anhört? Also, weil wir haben das ja unter anderem, ein Teil der Geschichte, warum wir das ja machen, ist ja, es herrscht ja immer dieses Klischee vor, ja, die ganzen Berufspolitiker, die arbeiten ja gar nicht und die haben ja so ein vermeintlich laues Leben. Ist das so oder war das so anstrengend, wie es klingt?
Also vom einen Tag her, den ich kennengelernt habe, das kann ich so definitiv nicht bestätigen. Also es war ein langer Tag, es war aber allerdings auch durchaus ein stressiger Tag. Man merkt es auch gerade, wenn man da durch den Bundestag geht, es sind super weite Wege. Das Gebäude ist riesig, das ist so ein eigener Kosmos. Man läuft immer wieder durch irgendwelche Tunnel, um unter irgendwelchen Straßen herzukommen. Es ist super weit, es gibt dort unten total viel. Es gibt eigene Restaurants, es gibt Geldautomaten, die dort unten stehen, damit die Abgeordneten ihr Geld abheben können, um eben in den Restaurants zu bezahlen. Ich habe gehört, früher gab es sogar von Air Berlin dort einen Schalter, dass sie direkt dort ihre einchecken konnten, um vom Berliner Flughafen dann zu fliegen. Das heißt, es ist eine riesige Menschenmenge und es ist auch total viel Stress. Also man geht von einem Termin zum nächsten. Michael Breimann sagt immer, er versucht Termine er würde viele Termine gerne ausführlicher machen, gerade wenn es irgendwie um Themen geht, die ihm auch wirklich am Herzen liegen, aber er muss sich da sehr kürzen, die Termine so kurz machen, wie es geht, und ja, um selber effektiv arbeiten zu können und vor allem um auch was zu schaffen und nicht nur halt irgendwie aus Berlin zu grüßen, aber nichts ja, zu schaffen.
Wie ist der lange Tag denn dann für euch zu Ende gegangen?
Abends stand für Michael Breinemann noch eigentlich der wichtigste Tagesordnungspunkt für ihn auf dem Programm, denn er hat im Plenum geredet. Er hat eine Rede gehalten zum Thema Extremismus, Islamismus. Gerade Extremismus gehört zu seinen Steckenpferden im Bundestag. Dazu ist er auch in den Ausschüssen vertreten. Er wurde am Tag vorher gebeten oder gefragt, die Rede zu halten. Er hat es angenommen und dann hatten er und sein Team, zu dem 4 Personen gehören, und das ist tendenziell eher ein kleines Team im Bundestag, die meisten Politiker haben ein größeres Team, die haben dann innerhalb von 24 Stunden diese 3-minütige Rede zusammengeschustert. Er hat sich dann auch noch eine Stunde vorher, da wurde ich dann wieder so ein bisschen vor die Tür gebeten, habe mich ins Plenum gesetzt, und er hat sich nochmal die Stunde genommen, um dann diese Rede entsprechend vorzubereiten. Er hat insgesamt 3 Minuten gesprochen, und es waren dann auch wirklich handgestoppt, 3 Minuten. Man kennt es im Bundestag, wer überzieht, der wird quasi gebeten, höflich gebeten, sich jetzt bitte kurz zu fassen und zum Ende zu kommen. Soweit kam es bei ihm nicht. Er hat ziemlich am Ende gesprochen. Es war kurz vor 20 Uhr. Eine Person war noch nach ihm. Danach war dann auch die Diskussion zum Thema Islamismus. Es ging, um genau zu sein, um Muslimen interaktiv, wo die ausgerechnet die AfD angeregt hat, dort ein bisschen genauer hinzuschauen beim Thema Extremismus. Dazu hat Michael Breinemann noch was gesagt, und dann war es um 20 Uhr auch vorbei. Dann sind wir beide noch draußen was zu essen gegangen im Restaurant, und danach hat er sich dann erst nochmal kurz im Büro, danach ging es mit dem Fahrdienst nach Hause, denn der nächste Tag, der würde sogar noch stressiger werden. Da wäre er dann bis nachts um 1, 1:30 definitiv im Bundestag, weil so lange das Plenum geht am Donnerstag. Donnerstag ist immer ein langer Tag, bevor dann Freitag wieder die Abgeordneten zurückfahren in ihre Wahlkreise.
Du hast jetzt ja ihn einen Tag lang begleitet und hast jetzt einmal so quasi hautnah gespürt, wie das ist. Könntest du dir das vorstellen, wenn du jetzt nicht Redakteur wärst, dann noch Berufspolitiker im Bundestag zu werden, oder gar nicht?
Oh, schwierig. Also ich habe auch viel Zeit mit der Leiterin seines Büros verbracht, und sie sagte, es ist natürlich zum einen ist es stressig, aber es ist auch nicht besonders selbstbestimmt, weil man so viele Termine hat und von einem anderen Termin zum anderen hetzt. Und ich denke mal, unser Beruf ist da vielleicht gar nicht so anders. Wir haben auch viele Termine, aber mir wäre es, glaube ich, doch zu stressig.
Das kann ich verstehen. Es wird dann jetzt in den nächsten Tagen noch ein ausführlicher Bericht dazu von dir erscheinen. Also wer sich da noch genauer interessiert, den findet ihr dann bei uns bei den Ruhrnachrichten. Vielen Dank, Luca, und viele Grüße nach Berlin.
Gerne. Grüße zurück.
In der Veranstaltungsecke, da haben wir heute ein Fest für Spargelliebhaber. Auf dem Hof Menken findet am Pfingstwochenende wieder das beliebte Spargelfest statt. Vom 18. bis zum 20. Mai können Besucher täglich ab 12 Uhr eine ganz breite Vielfalt von Spargelgerichten genießen. So ganz klassisch mit Kartoffeln, aber auch zum Beispiel mit Nudeln oder im Salat. Das Wetter, das sieht noch nicht so gut aus, aber selbst wenn es regnen sollte, es gibt Zelte, um sich unterzustellen. Und neben Spargel gibt es natürlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel ein Kinderkarussell, Ponyreiten, es wird eine Hüpfburg geben. Und selbst wenn man keinen Spargel mag, es gibt dann immer noch Alternativen wie Leckeres vom Grill oder Kaffee und Kuchen. Dieses Jahr neu, es ist ein Weinzelt vor Ort, denn Wein passt ja auch ganz gut zum Spargel. Zum Abschluss dieser Folge habe ich noch eine kleine Leseempfehlung für euch. Ich durfte am Mittwoch die Notunterkunft in Castrop-Rauxel besuchen. Und das war ehrlich gesagt einer dieser Termine, wo ich nach Hause gegangen bin und dachte, wow, was hast du es gut im Leben. Du hast einen Job, du hast ein sicheres Zuhause, du kannst dir alles aussuchen, frei leben, wie du willst, du darfst arbeiten, weil in der Notunterkunft in Castrop-Rauxel die Menschen, die warten da. Die warten darauf, dass sie wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Ich habe immer meinen Besuch da natürlich auch einen Artikel geschrieben, den verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr diesen Text und viele andere Sachen, über die wir hier sprechen, die ich euch natürlich auch verlinke, wenn ihr die lesen wollt, dann braucht ihr ein RN Plus Abo. Wenn ihr noch keins habt, dann könnt ihr das gerne mal testen. Ganz unten in den Shownotes findet ihr einen Link. Da kosten euch die ersten 3 Monate dann nur 3 Euro, also 1 Euro pro Monat quasi. Und wenn ihr schon ein Abo habt, dann müsst ihr euch einfach nur anmelden. Dann freut mich das sehr, denn mit eurem Abo, da unterstützt ihr nicht nur die Rohnachrichten, sondern auch unseren kleinen Podcast hier. Mir bleibt damit euch nur noch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Ein wunderschönes, hoffentlich bei euch auch langes Wochenende. Wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Glück auf!